Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Für Alexander Zverev wird der heutige Abend ein Wettlauf gegen die Zeit, den er wahrscheinlich nicht gewinnt. Marta Kostyuk ist zum ersten Mal im Viertelfinale und Alex de Minaur hat sich nach seiner Niederlage sehr, sehr geknickt gegeben. Herzlich willkommen zu unserem neuen Daily von Chip and Charge zu Tag, ich glaube es ist 8, von den Wimbledon Championships. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Bevor wir das Ganze starten, ich war ja gerade eben auf dem Center Court und wir werden das Alexander Zverev Match heute wahrscheinlich nicht mehr reinkriegen, weil die stehen bei 5-5 und es könnte sein, dass dieses Match heute nicht mehr beendet wird, weil wir haben es im Moment 20 nach 10 englischer, britischer Zeit und Coco Gauff hat es gestern geschafft und ich könnte mir vorstellen, dass es Alexander Zverev heute nicht schaffen wird. Jedenfalls, ich war eben für eine Stunde auf dem Center Court und das Dach war geschlossen und das Licht war an und ich möchte mal sagen, es gibt kein schöneres Flutlicht auf dieser Welt als das auf dem Center Court in Wimbledon. Ich habe schon mal erklärt, das Dach muss geschlossen werden, weil die Lichter oder die LED-Lichter im Dach mit verbaut sind. Aber da ist so viel indirektes Licht. Es sieht niemals nach unnatürlichem Licht aus. Es sieht immer so aus, als hätte man einen bedeckten Himmel und dann so ganz gute Sonneneinstrahlung. Es ist ein unglaublich angenehmes Licht, was auf dem Center Court in Wimbledon herrscht, wenn es Abend ist.
Naja, hier wird noch auf Qualität geachtet.
Oh, aber hallo. Und? Also wirklich, es ist wirklich, wirklich ganz, ganz angenehm. Es ist nicht störend für die Augen. Es wirkt natürlich und zwischendurch sind die Spielerinnen und Spieler ein bisschen mopperig, weil sie 10 Minuten warten müssen, bis das Dach geschlossen ist. Aber es ist einfach wirklich, wirklich gut.
Ich glaube, wer dir zustimmt, ist Roger Federer. Hast du gesehen, dass er am Anfang vom Zverev-Match ganz alleine in der Royal
ganz
Box
ganz allein. Saß? Ich habe ein Foto von ihm gemacht. Er saß ganz allein in der Royal Box.
Ich glaube, der freut sich, dass er mal nicht reden muss. Ich denke, wenn der aufsteht, muss er sowieso wahrscheinlich, der hat 4 Kinder. Und dann geht er nach Wimbledon und der hat hier doch keine ruhige Minute. Und ich glaube, der guckt eigentlich ganz gerne Tennis. Von daher kann ich mir vorstellen, der war ganz froh, mal ein bisschen Ruhe zu haben.
Ich weiß nicht, wer sich zu ihm setzte, aber nach 10 Minuten setzte sich jemand genau neben ihn und dann musste er wieder reden. Für 10 Minuten hatte er Ruhe und es war wirklich ein sehr, sehr lustiges Bild, wie er komplett alleine in der Royal Box saß. Er hat heute nicht in der Royal Box gesessen, als Marta Kostyuk ihr Spiel nach Hause brachte. Das war nämlich auf dem Number 2 Court. Marta Kostyuk hat heute zum ersten Mal in ihrer Karriere das Viertelfinale in Wimbledon erreicht mit einem 6-4. 6-4 gegen Ashlyn Kruger. Sie war vorher die große Favoritin. Wir haben gesagt, das ist ein Match, was sie gewinnen muss. Problem war in ihrer Karriere häufig, dass sie solche Matches gerne mal geschmissen hat, dass die Nerven nicht mitgespielt haben. Aber auch hier nochmal mein Ehrerbietungsteil an Sandra Sanjewska, ihre Coach, ihre Trainerin. Das ist eine andere Marta Kostyuk, die mit mehr Selbstsicherheit spielt, die mit mehr Konsequenz spielt und die heute Ashlyn Kruger keine Chance ließ und hier sich vielleicht zur Co-Favoritin aufs Finale aufgeschwungen hat.
Ist sie die neue Paulini, ist sie die neue Anisimova?
Ja.
Das ist die Frage. Ich meine, was natürlich den Unterschied im Moment macht und was ehrlicherweise auch noch ein bisschen hängen bleibt, ist halt das Halbfinale in Paris. Da war sie schlecht, das kann man nicht anders sagen. Und das lässt mich so ein bisschen zurückhalten, wo ich denke, okay, jetzt zieht sie bis ins Finale durch. Aber ich glaube, wir reden gleich noch über die Favoritin aus der unteren Hälfte. Und bei Kostyuk kann man heute sagen, das Match ist eigentlich so gelaufen. Kruger hatte die Power und Kostyuk konnte jederzeit noch einen draufsetzen. Und Kruger gibt wirklich viel Tempo, verteilt die Bälle gut, kriegt die relativ tief in die Ecken hinein. Und dann, vor allem in den entscheidenden Momenten, hat Kostyuk immer wieder einen draufgesetzt und hat gekontert oder hat selber noch ein bisschen mehr Power reinbekommen. Und so war früh das Gefühl da, Kruger wird hier in eine Wand laufen. Und das kann dann ja auf dem Rasen auch wirklich passieren, dass so Matches dann halt nicht mehr wirklich kippen, im Gegensatz gerade zum Sand. Und so fühlte sich das hier an, so ein Startzielsieg, der auch völlig verdient an Kostyuk ging, die hier auch die bessere Spielerin war und trotzdem natürlich die Favoritinnenposition bestätigen musste, die wahrscheinlich nicht so leicht zu tragen ist, gerade wenn man aus Paris kommt und im Halbfinale sich so ein bisschen eine blutige Nase abgeholt hat.
Ich bin nach wie vor erstaunt, wie sehr sie hier das ganze Thema bestimmt hat, wie sehr sie das ganze Match bestimmt hat und mit welcher Selbstverständlichkeit sie inzwischen auftritt. Das ist eine andere Marta Kostyuk. Sie wurde gerne mal panisch, sie wurde gerne mal hektisch in kritischen Situationen. Und ich fand heute, dass sie so klar besser war als Aisling Kruger, dass sie nicht in Hektik verfallen musste, weil ich glaube, sie war sich relativ sicher, dass sie das heute gewinnen würde. Also jedenfalls sah es so von außen an aus.
Ja, ich denke, Saneska wird dir auch gesagt haben, Kruger hat nicht wirklich einen besseren Schlag als du.
Ja.
Also, wo ist der Weg für Kruger hier, das Match wirklich auf dem Rasen zu gewinnen? Weil sie bringt weder das bessere Surf noch den besseren Return mit, ist aber jetzt auch nicht signifikant schlechter als Kostyuk. Und eben in den Grundlinienduellen war von Kruger, fand ich, durchaus viel zu sehen, aber es wurde eben gekontert. Und am Ende stehen dann auch, und das muss man sagen, nur 10 Winner für Kruger. Und Kostyuk, wovon sie ja so viele Jahre gelebt hat, ist einfach, dass sie eine fantastische Athletin ist, dass sie immer viel zurückbekommen hat. Und trotzdem ist das Spielen auf dem Rasen ja schon eine gewisse Kunst. Also man muss, nur gute Beinarbeit hilft hier nicht, man muss schon was aus der Beinarbeit machen. Und das gelingt Kostyuk ja sowieso in diesem Jahr. Und jetzt, glaube ich, wird es aber für sie ein bisschen herausfordern. Da bin ich auch gespannt, wie sie mit den möglichen nächsten 3 Matches umgeht.
Auch ganz auf einmal, wie Kai aus der Kiste kommt, Jasmine Paolini, die wirklich ein schwieriges Jahr hatte und die heute nochmal darüber gesprochen hat, dass ihr Positivität durch das Jahr geholfen hat, dass sie nie in irgendeiner Weise sich hat die Laune verwässern lassen, dadurch, dass die Ergebnisse nicht gekommen sind in diesem Jahr. Sie hat gegen Alexandra Ayala gewonnen, 6-4, 4-6, 6-3. Es war zwischendurch etwas erratisch, das Match. Wenn die beiden gut gespielt haben, beide, wenn sie beide den Ball getroffen haben, gab es ganz viele faszinierende Rallyes, weil beide extrem hohes Tempo gehen können. Paolini hatte heute den besseren Schlussspurt. 6-4, 4-6, 6-3 gewinnt sie. Alexandra Ayala hatte ich das Gefühl heute, ja, man erkennt, dass der Rasen ihr bester Belag sein wird wohl. Man erkennt auch, dass sie, glaube ich, in ein, zwei Jahren vielleicht sogar um den Titel mitspielen kann. Man erkennt aber auch, dass sie vielleicht noch nicht diese Konstanz hat, so ein Match über 2 Stunden 20 zu bestimmen. Und da, finde ich, hat heute Jasmine Paolini die Erfahrung geholfen.
Ich würde auch sagen, Paolini war eigentlich über 4/5 des Matches die bessere Spielerin. Also der erste Satz war die bessere Spielerin. Sie war mindestens gleich gut in den ersten 6 Spielen des zweiten Satzes. Dann hat sich Ayala den zweiten doch auf einmal in sehr schnellem Tempo geholt. Und den dritten hat dann aus meiner Sicht Paolini eigentlich, naja, nicht dominiert, aber war schon die klar bessere Spielerin. Und für mich war der entscheidende Schlag und auch der beste Schlag heute auf dem Court die Vorhand von Paolini. Die fand ich wirklich gut. Also da konnte sie immer wieder in den Angriff gehen. Und es ist ja primär eine Topspin-Vorhand, aber Paolini kann die schon flach machen. Paolini kann damit auf einmal aus dem Nichts radikale Tiefe gewinnen, kann mit dem Spin den Court öffnen, kann die Linien entlang gehen. Und das hat sie heute, fand ich, auf wirklich beeindruckend gute Art und Weise gemacht. Und dann war es auch so, dass sie wesentlich mehr erste Aufschläge reinbekommen hat als Ayala. Wir haben darüber geredet, Ayala hat ein schwaches Surf im Vergleich zum Rest der Weltspitze. Hat nur 55% reinbekommen, Paolini fast 80%. Und auch wenn das erste Surf von Paolini nicht viel, viel besser ist als das von Ayala, machen dann natürlich über 20% schon ganz schön Unterschied.
Ja.
Und auch hinterm zweiten Aufschlag war sie die klar bessere. Und da muss man sagen, hatte Ayala dann auch ein bisschen mehr gewackelt als im Match gegen Świątek. Also der Aufschlag war nicht auf selbe Art und Weise da, die Rückhand war ein bisschen wackeliger. Und dann hat Paolini halt im dritten durchgezogen. Hat auf einmal auch, ich weiß nicht, wie oft ihr das schon in der Karriere gelungen ist, 16 von 17 Punkten hinterm ersten Aufschlag gewonnen. Und war dann, ja, übers Match die bessere Spielerin, die erfahrenere Spielerin. Und hat, glaube ich, jetzt zum dritten Mal in ihrer Karriere das Viertelfinale bei einem Grand Slam erreicht. Die ersten Male hat es für ein Finale gereicht. Mal gucken, was jetzt bei rumkommt.
Ich fand, dass man Jasmine Paolini sehr früh ansehen konnte, dass ihre Vorhand funktioniert hat und sie deswegen mit viel mehr Selbstbewusstsein und viel mehr Werf gespielt hat. Ich finde, man sieht es ihr wirklich an, dass, wenn sie selbstbewusst ist, dass ihr Tennis insgesamt leichter fällt. Das ist jetzt eine Binsenweisheit, weil wenn es gut läuft, fällt es allen Menschen leicht, gut Tennis zu spielen. Aber bei ihr, finde ich, sieht man das noch besonders. Da traut sie sich mehr, da spielt sie risikoreichere Bälle. Das war heute sehr klar zu erkennen. Und ja, sie hat den zweiten Satz verloren und ja, Jala hat da besser gespielt. Aber insgesamt war das heute ein total positiver Auftritt. Und da schließt sich dann der Kreis, was ich vorhin gesagt habe, dass sie dann auch in der Pressekonferenz hinterher gesagt hat, ja, Positivität hat mich durchs Jahr jetzt gebracht, dass es so schwierig verlaufen ist.
Na, sie ist natürlich auch viel abhängiger von der Form als andere, weil sie ist nun mal 20 Zentimeter, sagen wir mindestens 10 Zentimeter kleiner als der Rest der Weltspitze. Wahrscheinlich teilweise 20 Zentimeter. Und das heißt, sie packt nicht einfach das Monster-Surf aus. Sie holt nicht einfach Grundschläge, die die anderen wegdrücken aus dem Nichts. Aber wenn man jetzt das ihre Vorhand so als Gesamtkunstwerk sieht, dann ist sicherlich eine der besten auf der Tour, weil sie alles drin hat. Sie hat Spin drin, Präzision drin, sie hat genug Power drin, sie hat Touch in der Vorhand drin, die hilft ihr auch am Netz. Und sie glaube ich, ist aber, sie muss viel näher ans Maximum rankommen, um wirklich in der absoluten Weltspitze mithalten zu können. Und sie kann dort mithalten, das hat sie 2 Jahre gezeigt. Aber ich glaube, sie ist auch näher daran, halt so ein bisschen von der Klippe runterzufallen, im Gegensatz zu vielen anderen. Und das sind einfach die körperlichen Nachteile, da kann sie ja nichts machen. Und trotzdem ist das ja wieder mal das, weiß ich, wahrscheinlich 35. Ausrufezeichen, dass das damals vor 2 Jahren nicht einfach purer Zufall war, sondern dass sie es halt wirklich geschafft hat, sich zumindest an der Weltspitze festzuhalten.
Und das relativ spät in ihrer Karriere, ne? Sie ist jetzt auch schon 30, also das ist schon wirklich eine bemerkenswerte Leistung. Sie steht jetzt im Viertelfinale. Ich bin sehr gespannt auf das Match dann am Mittwoch gegen Marta Kostyuk. Linda Noskova ist jetzt vielleicht die Favoritin hier auf den Finaleinzug. Sie hat heute Madison Keys, von der wir vorher wussten, dass sie dieses Turnier gewinnen würde, mit 6-4 und 7-6 besiegt. Das war eine bemerkenswert gute Leistung. Und ich fand auch, dass Keys gar nicht schlecht gespielt hat. Aber Noskova spielt im Moment mit wirklich, wirklich viel Selbstvertrauen. Und sie hat in Berlin gewonnen und ihr liegt der Rasen. Und sie spielt mit so einer Power momentan. Und sie spielt auch mit so einer Präzision. Da kann ich nur den Hut vorziehen.
Ja, ist wahrscheinlich eine der besten Leistungen, die wir in diesem Turnier gesehen haben. Bei Keys hatte ich ja gestern schon das Tadelheft rausgeholt. Ich hole es nachher auch nochmal raus. das traue ich mich jetzt bei ihr mal zu machen. Und
du hast sie 10 Jahre unterstützt, jetzt darfst du das auch mal.
Auch noch länger, oder? 13 Jahre, 14? Wie lange ist das schon her? Aber ja, Noskovas Leistung war einfach beeindruckend gut. Mir ist geblieben eine Grafik, die BBC, ich glaube, Anfang des zweiten Satzes eingeblendet hat. Da hat sie die beiden Aufschlagsboxen gezeigt und hat gezeigt, dass Noskova quasi, ich glaube, es waren 85% der ersten Aufschläge an die Linien ranserviert hat. Mhm. Und damit waren alle Linien gemeint und es war extrem beeindruckend. Und Noskova ist halt wirklich A, durch diese Aufschlagspiele durchgerast und hat halt B, ein solches Offensiv-Tennis aufrechterhalten. Es dürfte von dieser In-Attack-Percentage die höchste gewesen sein, die wir hier bei Damen und Herren über das ganze Turnier gesehen haben. Also ach, im ersten Satz stand eine 38, insgesamt 35. An die 30 ist schon beeindruckend gut. Und was sie gebracht hat, war halt einfach fantastisch. Also angefangen beim Aufschlag, den wir jetzt schon besprochen haben. Die Grundlinienduelle, die wenigen längeren, die es gab, die hat sie meistens für sich entschieden. Einfach, weil sie eben mit so viel Wurf angegriffen hat, weil sie die Linien beeindruckend entlang gespielt hat. Als sie sich das erste Break im zweiten Satz geholt hat, hat sie sich das vor allem durch einen Ballwechsel geholt, der, ich denke, 6-7 Schläge ging und auf einmal hat sie halt wirklich so eine Fackel die Linie entlang auf die, ja, hinten in die Ecke gesetzt und dann muss man sagen, hat sie sehr gut retourniert und das Match hat sich ja gedreht im ersten Satz, es stand 5-4 für Noskova, Keys schlägt auf, schnelles 40-0 und fängt auf einmal ein klein bisschen an zu wackeln, aber es war dann eben auch Noskova, die ihr 3-4 Returns direkt vor die Füße gesetzt hat. Und wir wissen, die Beinarbeit von Keys ist ihre große Schwäche, das hat man da dann gesehen. Und Keys hätte das Match aus meiner Sicht auch klarer verloren, wenn Noskova nicht bei 3-1 im zweiten Satz ihr Break mit 4 Doppelfehlern abgegeben hätte. Und das war die einzig schwache Phase von ihr. Davon ab war es einfach beeindruckend gut, was sie gebracht hat.
Es war wirklich beeindruckend gut. Was mir gefallen hat heute, ist, dass sie bei beiden Grundschlägen, also sowohl Vorhand als auch Rückhand, wirklich enorm stabil war und mit beiden Schlägen dann auch enorm viel Power generieren konnte. Ja, wir sprechen dann immer darüber, die Rückhand sieht gut aus, aber prinzipiell muss die Vorhand funktionieren. Die Rückhand hat heute schon auch sehr, sehr gut funktioniert.
Ja, irgendwie ist ja eine coole Socke, ne? Also ich meine, die wirkt, also die wird es doch irgendwie in jedem Backpack auf der Welt antreffen, oder? Mit ihrer ganzen Ausstrahlung. Die ist, glaube ich, einfach eine lockere, die nah bei sich ist, die sich jetzt ja auch nicht wirklich aus der Ruhe mehr bringen lässt. Und bei der man das Gefühl eigentlich seit Berlin hat, die ist auf einer Mission. Und ob sie die jetzt durchziehen kann, das werden wir sehen. Aber leistungstechnisch ist sie ja natürlich schon als eine der Favoritinnen reingegangen. Die Frage war, und ich fand, die konnte zurechtgestellt werden, kann sie das bei einem Grand Slam bestätigen? Sie ist jetzt erst zum zweiten Mal in einem Grand Slam Viertelfinale. Sie ist die Favoritin aus meiner Sicht in der unteren Hälfte, einfach weil ihr Leistungsniveau über dem der anderen drei ist. Das heißt nicht, dass sie jetzt ins Finale einziehen muss, aber ich fand das schon beeindruckend gut. Und es war ein bisschen Mithilfe dabei von Kies, die, glaube ich, nicht ganz mit ihrer Favoritin-Position umgehen konnte, die mal wieder so ein bisschen diese Beinarbeit gezeigt hat, wo ihr Konzentration fehlte und dann stellt sie sich häufig nicht richtig zum Ball und heute ist das halt bestraft worden. Gegen viele wird es nicht bestraft, weil sie dann nochmal die zweite, die dritte, die vierte Chance bekommt. Heute hat sie die zweite Chance bekommen, hat sich dann ja noch in den Tiebreak ein bisschen reinschlawinert des zweiten Satzes, hat da dann auch zwei Doppelfehler gemacht. Und ihr Coach und Ehemann hat zu ihr direkt vor dem Tiebreak gesagt, she's not going to give it to you, go for it. Sie hat es probiert, aber Noskova war klar besser.
Linda Noskova, es wird ja auch mal wieder Zeit für eine tschechische Siegerin hier in Wimbledon. Es ist ja schon wieder 2 Jahre her, dass wir die letzte Siegerin aus Tschechien hatten. Linda Noskova steht im Viertelfinale und sie trifft jetzt auf Elise Mertens. Möchtest du alleine sprechen?
Ja, das ist das einzige Match, von dem ich heute quasi gar nichts gesehen habe.
Ich auch nicht.
Ich kann nur ein paar Zahlen vorlesen, aber ich habe die letzten 4 Punkte gesehen. Es war halt ein bisschen doof. Das ist ja der letzte Tag, wo dann 3 Matches teilweise zeitgleich laufen.
Ich habe währenddessen kommentiert und ich habe leider auch nicht drauf schauen können.
Ja, also ich habe ein bisschen was gesehen von dem Match, kurze Zusammenfassung, ein paar Punkte. Man hat, denke ich, gemerkt, dass Buskova ein bisschen müde war, dass Buskova echt ein angreifbares zweites Server hat. Die hat 6 von 20 Punkten dahinter gewonnen und die hat ihre Breakchancen nicht genutzt. Und Mertens hat das wieder effektiv durchgezogen und konzentriert durchgezogen. Es war beeindruckend. Sie ist natürlich so ein bisschen jetzt diejenige von denen Vieren hier, die sich auch für eine Lebensleistung krönen könnte, die eine überragende Doppelspielerin ist, die da auch sehr viel schon erreicht hat, die hier ihr 4. Grand Slam Viertelfinale spielt. Aber sie wirkt auf mich spielerisch hier eigentlich immer noch wie die 4. Beste unter den 4 Viertelfinalistinnen.
Und vielleicht die Nummer 8 dann tatsächlich im Power-Ranking, wenn man alle 8 Viertelfinalistinnen aufstellt. Wir müssen das jetzt nicht machen und trotzdem, ich glaube auch, dass Mertens hier die große Außenseiterin ist, aber wir haben schon wildere Dinge erlebt in den 12,5 Jahren, in denen wir den Podcast jetzt machen. Also von daher, vielleicht ist das ja die große Sternstunde des belgischen Tennis für Elise Mertens. Das, was David Goffin zum Beispiel in seiner Karriere immer verwehrt blieb, den ganz großen Erfolg bei einem Grand Slam. Vielleicht holt ihn ja jetzt Elise Mertens, nachdem Kim Clijsters und Justine, ne, in den Nullerjahren so das Tennis der Frauen so beherrscht haben. Also das sind die 4 Viertelfinalistinnen, die wir hier heute ermittelt bekommen haben. Wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir über die Herren sprechen. Da stehen im Moment 3 Viertelfinalisten fest in der unteren Hälfte. Der vierte muss sich jetzt verdammt beeilen, um hier heute noch fertig zu werden vor dem Curfew. Das alles gleich hier bei Chip in Charge im Tennis Talk. Lass uns mal gleich mit Alexander Zverev anfangen, weil der spielt hier gerade parallel zu mir, bummelig 20 Meter von mir entfernt. Ich sitze auf dem Medienbalkon, ich gucke direkt auf den Center Court und da spielt Alexander Zverev gerade gegen Jerzy Lehecka. Er hat die ersten beiden Sätze gewonnen, hat meiner Meinung nach wirklich starkes Tennis gezeigt, ist jetzt im dritten Satz. Im dritten Satz steht es jetzt 1:1 und es ist 22.38 Uhr. Ich gehe nicht davon aus, dass Zverev das jetzt noch hinbekommt vor 23 Uhr, weil das ist wirklich, 23 Uhr wird beendet. Wer das gestern gesehen hat bei Coco Gauff, da wurde gesagt, es gibt nur noch ein Spiel. Coco Gauff hat um 23 Uhr den Matchball verwandelt und dann durfte sie vom Platz gehen. Zverev zeigt hier aber eine sehr starke Leistung. Wir sprechen gleich über seinen kommenden Gegner. Aber Zverev selber lässt sich hier gerade nicht groß verunsichern. Jedenfalls das, was ich gesehen habe.
Ja, also ich habe jetzt nur bis Mitte des zweiten Satzes gesehen, dann haben wir angefangen aufzunehmen. Also jetzt zum Rest des zweiten Satzes kann ich nichts sagen. Es war ein Match, in dem beide ihre Chancen hatten. Es fing ja gleich an mit 3 Breakbällen für Lehečka. Auch im zweiten Satz hatte er Breakbälle. Es ist nicht so, dass er komplett chancenlos war. Man hat aber so ein bisschen gesehen, was wir auch angesprochen hatten. Er ist so ein Spieler, der ein Tempo, eine Richtung, eine Art Tennis spielen gehen kann oder so spielt. Und das hat nicht gereicht für Zverev. Zverev hatte die Antworten entweder über sehr gute Serves, über ein paar Mal wirklich starke Abwehr, über Angriffe mit der Vorhand, als es sein musste, ein paar kluge Netzangriffe. Und ich glaube, gerade nachdem Lehečka sich keinen der Breakbälle oder keinen der Breakbälle nutzen konnte, ich glaube, es war bei, war es sogar bei 0-0 oder 1-0? Auf jeden
bei
Fall
0-0
bei einem.
Bei 0-0 war es.
Bei 0-0, ne? Danach fühlte sich das Match so ein bisschen an, als sei es schon entschieden gewesen. Und Lehečka, muss man sagen, auch nicht gut genug serviert, um jetzt wirklich drin zu bleiben. Und so wird Zverev wahrscheinlich morgen, ich gehe jetzt auch mal nicht davon aus, dass es heute noch schafft, sein erstes Viertelfinale in Wimbledon erreichen.
Ich hab ja jetzt anderthalb Sätze dann eben im Stadion geguckt. Ich gebe offen zu, dass ich beeindruckt bin von der Selbstverständlichkeit, mit der Zverev momentan spielt. Ja, er hatte Probleme am Anfang gegen Alexander Bloks. Das war allerdings auch ein sehr unrhythmisches Match dadurch, dass es quasi nur Aufschlag und Bumm war. Und dieses Match hier wurde über mehr Rallyes bestimmt. Und ja, und das ist auch was ich hier die ganze Zeit gesagt habe, dass Jerzy Lehečka eigentlich, das klingt total vermessen und das klingt total überheblich, aber dass er ein sehr, sehr guter Hitting-Partner ist. Ich glaube, mit dem zu trainieren, das muss der totale Spaß sein, weil du kriegst von ihm immer total cleanes Tennis. Du kriegst von ihm immer ein Tempo. Du kannst dich super drauf einstellen. Variation bekommst du allerdings nicht von ihm. Und ich möchte nicht überheblich wirken. Ich möchte nicht vermessen wirken. Aber da fehlt es meiner Meinung nach bei Lehečka, um höhere Ziele anzugreifen, wie zum Beispiel die Top Ten.
Ja, ich meine, so Spieler brauchst du auch, ne?
Ja.
Und vielleicht, also ich kann mir schon vorstellen, dass er mal irgendwie die Nummer 10 der Welt sein wird, aber sich da dauerhaft halten, da geht jetzt, glaube ich, niemand wirklich von aus. Und er hatte natürlich eine Phase in seiner Karriere, wo er ziemlich lang verletzt war und es war auch sehr bitter für ihn und er hat sich da wieder rangerobbt. Aber wahrscheinlich ist er so ein bisschen, auch wenn man irgendwie Hardcore-Tennis-Fans fragen würde, unter den Top 20 so der unscheinbarste.
Er ist halt die 20er-Version von Thomas Berdych. Und Thomas Berdych war deutlich stärker als er.
Ja, und hat Grand Slam-Finals erreicht und Masters gewonnen. Also,
er war trotzdem der unscheinbarste damals von den Top 10.
Ja, ist halt so, ne?
Ja, also ich mache mir da ja auch keinen Vorwurf. Ich möchte nicht.
Aber du gehst nachher zu ihm hin und guckst ihm in die Augen und sagst es ihm einfach mal.
Ja, vielleicht sollte ich mal einfach konstruktives Feedback geben. Nee, es ist wirklich so, ich möchte nicht, das klingt total blöd, was ich da gesagt habe, aber ich glaube, dass er dann ein Limit hat, was er im Moment nicht durchbrechen kann. Und es kann sein, dass er vielleicht noch sogar den dritten Satz gewinnt. Vielleicht machen wir hier bei 5-5 Schluss und morgen gewinnt er den dritten Satz und vielleicht kann er Zverev noch in Schwierigkeiten bringen und vielleicht sprechen wir morgen Abend darüber, dass Zverev das noch verloren hat. Ich kann es mir momentan einfach nicht vorstellen. Dazu ist Zverev hier im Moment zu stabil und er muss eine stabile Leistung im Viertelfinale bringen, denn wir kennen seinen Gegner schon und das ist Taylor Fritz. Taylor Fritz hat heute mit Alexander Bublik gar keine Probleme gehabt. Bublik vielleicht auch leer im Kopf, vielleicht hatte er es auch nicht mehr in den Beinen. Fritz gewann relativ sicher 7-6, 6-4, 6-4. Bublik hat wenig Gegenwehr gezeigt. Das fand ich heute ein bisschen enttäuschend, aber ich würde ihm zugutehalten wollen, dass er nach seinem Match gegen Francis Tiafoe sowohl mental als auch körperlich vielleicht ein kleines bisschen im Keller war.
Ja, und man muss sagen, und das schält sich ja immer mehr als die große Stärke von Fritz auf dem Rasen raus, er spielt extrem gut gegen diese starken Aufschläger. Also ich meine, Bublik, ich habe es jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber dürfte locker über 40 Asse gehabt gegen Tiafoe. Hier hat er 13 gehabt. Mhm. Und am Ende hat hier Fritz wirklich absolute Fabelzahlen. Ich meine, selber stehen für ihn 47 Winner und 8 Unforced Errors. Und so hat er das auch gespielt. Also der serviert auf dem Rasen wirklich einfach super präzise. Und das ist auf dem Rasen fast wichtiger als die Geschwindigkeit. Der blockt die starken Aufschläger zurück. Das wird auch für Zverev ein Problem werden. Der ist auf der Rückhandseite super stabil. Das ist ja auch im Matchup für Zverev immer das Problem, dass er da nicht so richtig durchkommt. Die Vorhand fand ich heute wieder richtig gut. Er schwebt hier so ein bisschen durch und ich habe das Gefühl, er hat auch seine Favoritenrolle, die man ihm ja eigentlich im unteren Teil der Auslosung schon geben konnte, hat auch angenommen. Und ich denke, der nimmt selber an, dass er hier ins Finale kommt und er ist im Moment auf jeden Fall auch der Favorit, das Finale zu erreichen.
Ist er, und er hat auch für mich die Nummer 2 des Power Rankings hier in diesem Turnier nicht verlassen. Das ist alles, hat alles Hand und Fuß, was Taylor Fritz macht. Er lässt sich nicht beunruhigen. Er hat bis jetzt noch keinen Stinker dabei gehabt, wo man dachte, oh Gott, der war irgendwie kurz davor, hier rauszugehen. Das ist bislang wirklich alles sehr, sehr kontrolliert. Vielleicht nicht die allerschwierigste Auslosung. Alexander Zverev hatte auch keine schwierige Auslosung. Dusan Lajovic, Patrick Kipson, Lorenzo Sonego, da brauchte er 4 Sätze, hat aber auch im 4. Satz dann im Tiebreak quasi die Zugbrücke wieder hochgefahren und jetzt gegen Alexander Bublik, es ist einfach sehr, sehr souverän und das ist die große Aufgabe für Alexander Zverev und ich glaube schon, dass er die Fähigkeiten hat, sportlich Taylor Fritz zu besiegen, du hast es gesagt, Fritz hat einen sehr guten Return, Fritz kommt gut gegen die Rückhand klar von Alexander Zverev, das sind alles Sachen, die Zverev beschäftigen, ich glaube aber, dass ein ganz großer Teil hier dabei ist, dass Zverev 8-mal in Folge verloren hat gegen Taylor Fritz und vor allen Dingen ein paar Mal auch auf Rasen.
Ja, begonnen hier mit 2-0-Satzführungen das Match noch abgegeben. Und Matchups leben ja einfach davon, und das macht das Tennis ja auch spannend, dass man irgendeinen Vorteil im direkten Matchup mit seinem Gegner hat und den hat Zverev einfach im Moment nicht. Und ich glaube, das stellt ihn halt oder das führt bei ihm zu Stresssituationen, weil er nicht exakt weiß, wie er sich daraus befreien soll. Und selbst wenn mal etwas für eine gewisse Zeit klappt und zum Beispiel das Match in Halle war ja auch eng, dann ist es trotzdem Fritz, der in den entscheidenden Momenten halt nichts anbietet, der Zverev selber die Waffen nimmt, die er im Tennis hat. Und klar kann Zverev das gewinnen, der kommt hier als Grand-Slam-Sieger rein. Aber ich denke, Fritz geht zumindest als 60-40-Favorit oder so ins Match rein.
Die beiden werden zum 4. Mal in Wimbledon aufeinandertreffen. Das ist wirklich eine enorme Statistik. Ich muss jetzt noch mal einmal gerade gucken. 1, 2, 3, 4, 5 Matches der 15 auf Rasen in einer Saison, die 4 Wochen dauert oder 5 Wochen dauert. Das ist von 15 Matches ein Drittel auf Rasen stattgefunden. Die ersten Matches hat Zverev noch auf Rasen gewonnen. Aber seitdem Stuttgart, Halle, Wimbledon und gerade dieses Wimbledon-Match, das letzte, das wird Zverev sicherlich noch im Gedächtnis sein. Also wir werden übermorgen darüber sprechen. Momentan, ich sehe auch Taylor Fritz als 60-40 Favorit. Das Match muss gespielt werden, aber es ist auf jeden Fall das, was wir vorher erwartet haben, das Match. Das Match, was wir vorher nicht erwartet haben im Viertelfinale, das ist das von Flavio Cobolli und Arthur Ferry. Flavio Cobolli hat heute gegen Alex de Minaur gewonnen mit 7-5, 7-6, 6-3. Das war 2 Sätze lang ein ultra enges Match. Beide haben erstmal ganz, ganz solide ihre Aufschlagspiele durchgebracht. Bei 5-5 riskiert Cobolli mehr, schafft das Break, serviert aus, 7-5. Genauso im 2. Satz, Cobolli hat sich die Chancen ergriffen, wenn er es musste, ist auf die Punkte gegangen, hat sehr mutiges Tennis gespielt, 7-6. Der 3. war dann, da war der Wille von Alex de Minaur gebrochen und wir sprechen gleich noch über ihn. Aber Flavio Cobolli hat sich so sehr in dieses Turnier reingegroovt. Und nach dem Finale bei den French Open verteidigt er jetzt seine Punkte aus dem letzten Jahr mit dem Viertelfinaleinzug. Hut ab vor Flavio Cobolli.
Absolut. Es war nicht immer das hochklassigste Match, aber es war eins, in dem er halt wirklich aufgedreht hat. Beide hatten um einiges mehr Unforced Errors als Winner in dem Match und das hat man auch gemerkt. Aber man hat auch gesehen, was Cobolli halt sehr gut kann auf dem Rasen. Und Man hatte das Gefühl, dass Demenor eigentlich in allen entscheidenden Momenten in die Defensive von Cobolli reingelaufen ist. Und die ist auf dem Rasen top. Da kann man nichts sagen. Also der hat halt eine Beinarbeit, die ihm erlaubt, viel zurückzubekommen. Und das ist nicht so dieses klassische Ich grabe es aus, sondern Beinarbeit kombiniert mit Händchen führt halt auf Rasen dazu, dass man sehr schwer zu überwinden ist. Sein Surf ist auf dem Rasen gefährlich, weil es halt so ein bisschen klassisches Slice-Surf ist, was es den Gegnern unangenehm macht. Und ja, er hat vor allem heute effektiv seine Breakbälle genutzt. Bei Demenor stehen am Ende 6 von 18. Dass er 18 erspielt hat, ist beeindruckend. Nur 6 genutzt ist es nicht. Cobolli holt 4 von 7. War eine enge Kiste für 2 Einviertelsätze und dann ist Cobolli weggezogen.
Es gab eine sehr, sehr schöne Szene, die möchte ich jetzt nochmal gerade ansprechen, bevor wir über Alex Demenor sprechen. Es gab eine sehr schöne Szene, also die Szene war nicht schön, weil es einer Zuschauerin oder einem Zuschauer im Publikum nicht gut ging, um die musste sich gekümmert werden. Da gab es eine 5-6-minütige Pause. Da setzte sich Flavio Cobolli an den Rand auf diese Mauer von der ersten Reihe und Alex Demenor kam rüber und dann saßen die beiden da, es war Anfang des zweiten Satzes, saßen die beiden da nebeneinander und haben sich unterhalten. Und es ist natürlich dann wieder so eine Bestätigung, was alle hier im Feld sagen, dass Flavio Cobolli einer der nettesten Menschen auf der Tour ist. Dessen Nähe suchen tatsächlich dann alle. Und das war eine schöne Szene, das wollte ich dann gerade nochmal erzählt haben. Lass uns über Alex Demenor sprechen, weil der hat eine bemerkenswerte Pressekonferenz gegeben. Und er hat eine Presse, ich hab zu meinen Kollegen gesagt, hier zu den deutschen Kollegen, es gibt immer einen, der auf dem Weg in ein Halbfinale für Alex Demenor kommt, der besser ist als er. Und das definiert seine Karriere. Und das hat er ähnlich so heute in seiner Pressekonferenz zugegeben. Er hat gesagt, er arbeitet viel, er arbeitet hart, er zeigt es in vielen Matches, aber in solchen Matches ist er ängstlich, er ist nicht mutig, er weiß nicht, woran es liegt. Cobolli war in diesem Fall der Mutigere. Er sagte, er sei momentan schwer, schwer frustriert. Er sagt, vor 2 Jahren hätte er gedacht, dass er näher dran ist als heute. Er sagt, er ist heute nicht so nah dran, um mal ein Halbfinale zu erreichen. Er hat dann auch gesagt, ja, was soll ich machen? Ich werde weiter kämpfen, ich werde weiter versuchen, meinen Tennis zu spielen. Er hat auch nicht über Trainerwechsel oder so gesprochen. Er hat gesagt, das bin ich, das ist nicht mein Trainer. Wir wissen, was wir machen müssen. Ich setze es nicht um. Ein unglaublich geknickter Alex Demenor in der Pressekonferenz. Und ich kann ihn so gut verstehen, weil es fehlt ihm etwas, um wirklich nach ganz oben zu kommen. Es tut mir leid, weil er ein fantastischer Spieler ist, weil er die richtige Arbeitseinstellung hat, weil er ein guter Typ ist. Es fehlt ihm halt nur ein bisschen was. Und das frustriert ihn und ich kann es so gut nachvollziehen.
Ja, Pressekonferenz erinnert natürlich auch ein bisschen an die von Félix Auger-Aliassime in Paris, als er auch gegen Cobolli verloren hat. Ja.
Und immer Cobolli. Cobolli bricht Gemüter.
Naja, es ist halt einfach so, dass Alcaraz nicht dabei ist, dass Demenor in der Hälfte war, wo auch kein Sinner drin ist, kein Djokovic drin ist. Und das ist halt die Chance, die man dann nutzen muss. Und
wir haben in der Vorschau haben wir darüber gesprochen, es muss sein Viertel sein.
Ja, und das war es am Ende nicht. Und Ben Shelton ist in der ersten Runde rausgegangen.
Ja.
Also das auch noch zusätzlich. Und er hatte natürlich diese sehr bittere Niederlage gegen Auger-Aliassime letztes Jahr bei den US Open, wo er das Match hätte gewinnen können, vielleicht müssen. Beide waren sehr nervös und alle, inklusive Demenor, wissen, dass er ein bisschen limitierter ist. Die Vorhand ist verdammt harte Arbeit, wenn man die mit Cobolli vergleicht, der die mal locker aus der Hüfte schießt. Das ist bei Demenor nicht der Fall. Trotzdem hat er natürlich Vorteile, die ihn rangeführt haben an die Top 5. Und ich kann mir vorstellen, der Frust kommt halt auch daher, dass er bis vor 2 Jahren noch aufgestiegen ist. Und dann hat er sein Limit erreicht. Und vor 2 Jahren war frustrierend, weil er hier nicht antreten konnte im Viertelfinale gegen Djokovic, aber hat erstmals das Tourfinale erreicht, letztes Jahr nochmal. Aber eigentlich ist es klar, dass nur nach unten gehen kann, außer es gelingt ihm halt irgendwie der große Streich. Und das wäre jetzt hier möglich gewesen. Und er war ehrlicherweise ziemlich weit heute davon entfernt.
Er war deutlich davon entfernt. Und es ist tatsächlich etwas, wo ich dann denke, die Jungs sehen die Chancen, die sie haben, weil Carlos Alcaraz nicht dabei ist, weil dann Ben Shelton ausscheidet, sie sehen sie und können damit nicht umgehen. Und wir haben über Alexander Zverev bei den French Open gesprochen, der selber hinterher gesagt hat, ich habe mich selber belogen. Ich war so nervös, hatte Krämpfe gegen Flavio Cobolli im Finale. Dass die merken, dass sie so eine Chance haben und alle haben Probleme damit. Das war ja letztes Jahr genauso, als Sinner die Dopingsperre abgesessen hat, wo einige da die Nummer 1 hätten werden können, sind alle im Kopf Wookie geworden und waren auf einmal nicht mehr in der Lage, gute Turniere zu spielen. Und das scheint wirklich was Größeres zu sein. In diesem Fall, ja, Alex de Minaur ist raus und Flavio Cobolli ist weiter und Flavio Cobolli genießt das momentan. Ich habe sogar ein bisschen im Gefühl, dass Flavio Cobolli vielleicht so einen ähnlichen Weg geht wie Alex de Minaur. Weil der ist jetzt sehr, sehr schnell aufgestiegen. Der hat vielleicht nicht das Tennis, um ganz nach oben zu kommen. Wir haben schon drüber gesprochen, als er das Finale der French Open erreicht hat. Viele Chancen wird er noch bekommen. Aber momentan ist er noch auf dieser Euphoriewelle.
Na, er gibt uns ja auch Jasmine Paolini. Ja. Also, ne, vielleicht erreicht er noch das Wimbledon-Finale. Also, hat Paolini auch vor 2 Jahren geschafft.
Genau.
Und er hat natürlich ein paar ähnliche körperliche Nachteile, wie Paolini sie hat. Und er hat trotzdem eine fantastische Vorhand. Und aus der macht er sehr viel. Und er wird vom Publikum heiß geliebt. Auch das hat man heute wieder gesehen. Ich glaube nicht, dass er spielerisch einen krassen Sprung gemacht hat seit Paris. Aber man muss natürlich sagen, auf den natürlichen Belegen hat er, wie der schon ein bisschen vergessene Musetti, einfach den Vorteil einer fantastischen Beinarbeit und die hilft halt einfach, wenn man so gut ausgebildet ist und so ein natürliches Talent ist, dann hilft das, weil es viele dann eben doch nicht können, viele auf Hardcourts ausgebildet sind und bei den beiden sieht man es.
Und es ist das Gleiche auch wie mit Paolini, es macht einfach sehr viel Spaß, ihm zuzugucken. Es ist ansteckend. Er ist mit seiner zwischendurch Schnoddrigkeit, der ist halt jung. Er moppert gerne mal, aber das ist nie in irgendeiner Weise, wo du denkst, das ist zu fies oder so. Er schimpft gerne mal, aber er versprüht insgesamt eine unglaubliche Spielfreude. Und da, finde ich, gleicht er Jasmine Paolini. Und das war vor 2 Jahren, dass du immer das Gefühl hattest, wenn du schon ein Jasmine Paolini-Match schaust, dass du da mit einem besseren Gefühl rausgehst. Also hinterher, das ist so ein bisschen was fürs Auge und das ist so ein Augenberuhiger.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, Federer hat ja heute Paolini geguckt, er wirkt ihm auch sehr zufrieden.
Ja,
genau. Aber dann bei dem nächsten Match wirkt er nicht mehr zufrieden.
Und das war das Match von Arthur Ferry gegen Grigor Dimitrov. Er hätte, glaube ich, gerne Grigor Dimitrov weiterkommen sehen. Roger Federer, und ich werde nicht das Wort mit dem B am Anfang jetzt nutzen, beziehungsweise den Spitznamen, den man Grigor Dimitrov vor 15 Jahren gegeben hat. Arthur Ferry ist hier weitergekommen. Mit 7-5-3-6, 4-6-6, 4-7-6. Er ist nicht weit von hier geboren worden, ist nicht weit von hier von der Anlage aufgewachsen. Es ist eine absolute Märchengeschichte, die er hier schreibt. Ich möchte aber, also Grigor Dimitrov schien heute wirklich auch mit einem leeren Tank unterwegs zu sein. Und Ferry hat das ausgenutzt und er hat gut gespielt. Ich möchte aber auch hier sagen, er hat hier von einer sehr, sehr günstigen Auslosung profitiert, weil er hat mit Sisu Bergs, Damir Djumhur und Otto Virtanen gegen 3 der Spieler gespielt, die es mit den Nerven so gar nicht haben.
Ja, und die teilweise sehr große Spieler vorher rausgenommen haben.
Ja,
jetzt hat er natürlich einen großen rausgenommen und trotzdem das Match hätte gegen ihn laufen können. Ich sag mal, es gab 3 Abbiegungen im 4. und im 5. Satz, wo Dimitrov das hätte holen können. Und man hat gesehen, dass Arthur Ferry limitierter ist in der Offensive als Dimitrov. Aber der hat sich so durchschlawinert. Der hat das Publikum sehr klug genutzt. Der hat sein variables Spiel sehr klug genutzt. Und das würde man ja gar nicht denken, dass das gegen Dimitrov hilft. Aber Dimitrov sah heute eins der ersten Male für mich alt aus. Im Gesicht, aber auch so ein bisschen in der Körpersprache. Und dem fehlten die Beine, dem fehlte die Explosivität im 4. Satz, als er es über die Ziellinie bringen musste. Ich glaube, da hätte es halt einfach geholfen, wenn er ein paar erste Serves bekommen hätte, wenn er schnell auf die Vorhand hätte gehen können. Es war nicht da. Und früher hat Dimitrov ja ganz viel von seiner Explosivität gelebt. Da war er eben nicht der kleine Federer, sondern eigentlich eher einen Murray mit einem Federer kombiniert. Und er ist dann irgendwann der Federer Light geworden. Aber heute war nichts da. Heute war irgendwann die Kraft weg. Und ich glaube, er hätte den ersten Satz nicht verlieren dürfen.
Hätte den vierten Satz nicht verlieren dürfen.
Ja, er war der bessere Spieler, würde ich sagen. Ja. Aber Ferry muss man natürlich schon den Hut vorziehen. Jemand, der da gibt er uns ja wirklich ein bisschen Chalinska, vorher kaum Erfahrung auf dem Level hat, kommt hier durch und mit seinem eher limitierten Spiel, er ist auch nicht der Größte, er hat nicht den größten Aufschlag, er hat nicht die beeindruckendste Vorhand, aber er hat ein tolles Händchen und er guckt sich seine Gegner aus und er manövriert sie, er ist in der Lage, das Tempo immer wieder anzuziehen, er hat das Publikum reingezogen, obwohl er eben wirklich kaum Erfahrung hat. Und er hat dann vor allem im Tiebreak die Nerven behalten. Da war es ja Dimitrov, der das Mini-Break beim 6-5 hatte. Und dann gingen 5 der nächsten 6 Punkte an Ferry. Und beeindruckend. Ich glaube, er ist jetzt relativ klarer Außenseiter in der nächsten Runde. Aber trotzdem, Viertelfinale beim Grand Slam ist natürlich schon was. Und auch er ist damit
in der Last-Eight-Club.
Genau. Nur Naomi Osaka wusste da übrigens nicht Bescheid. Hast du den Ausschnitt gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Sie wurden in der Pressekonferenz danach gefragt und ihre Augen wurden immer größer, was es alles im Angebot gibt für diejenigen, die hier weit kommen. Also ich glaube Naomi Osaka kauft auch gerne mal Deals ein und vielleicht im Supermarkt nimmt mit, was im Angebot ist. So sah es ein bisschen aus.
Wobei dieser Raum, also dieser Clubraum, nur wirklich nur so ein bisschen gehobenes Understatement ausstrahlt. Ich habe heute ein Stück darüber geschrieben, dass Jan-Lennard Struff im Viertelfinale steht für die Sportschau. Und ich hatte gestern das große Glück, diesen Last-Eight-Club mal zu betreten. Nur für 2 Minuten. Ich habe nur ein paar Fotos gemacht, damit ich einen Einstieg für meinen Text hatte über Jan-Lennard Struff heute. Und das sieht nicht so aus wie die sagenumwobenen Dinge, die darum erzählt werden. Und das ist was Schönes, das ist was Feines. Ich habe heute Suwaje kommentiert im Frauendoppel und Paul McNamee ist ja noch immer ihr Coach. Und auch der ist im Last Eight Club. Und der Last Eight Club ist jetzt 40 Jahre alt, also 1986 wurde der gegründet. Und die haben eine Mütze, die sind eine Cap rausgebracht dieses Jahr. Und die hatte er auch auf. Und die hatte Patrick Kühnen gestern auch auf während des Matches von Jan-Lennard Struff. Und das ist ganz cool eigentlich. Und die Leute tragen sie mit Stolz. Und da ist so eine große, an der Wand ist so eine große grüne Tafel, ist in goldener Schrift wie so einer Wortwolke, also in einer Stichwort Cloud, sind dann die Namen angemalt. Und das ist ziemlich cool. Und da hinzugehören. 23 deutsche Spieler stehen dort übrigens. Oder sind im Last Eight Club.
Gestern hatten wir 15 oder so aufgezählt.
Ja, da fehlen noch mal.
Philipp Petschner. Also sind dann so die Petschners dieser Welt noch drin.
Petschner,
ne?
Ist zum Beispiel dabei. Annalena Grönefeld ist mit drin. Claudia Kode-Kilsch ist zum Beispiel da mit drin. Also, ja.
Vielleicht
auf jeden
auch
Fall.
Stefanie Graf, man weiß es nicht.
Stefanie Graf vielleicht auch. Ja. So, wo jetzt gerade hier die Durchsage kommt, dass in einer Viertelstunde die Anlage geschlossen wird, können wir sagen, dass Alexander Zverev den Wettlauf gegen die Zeit verloren hat. 3:3 steht es im dritten Satz. Er führt mit 2-0 Satzführung. Es wird morgen nach dem ersten Match auf dem Center Court fortgesetzt. Es ist immer die Regel, dass das erste Match, dass das durchgeführt wird und danach dann das Match, was am Vortag unterbrochen worden ist, dann fortgeführt wird. Also das wird morgen dann das zweite Match auf dem Center Court sein nach 14.30 Uhr deutscher Zeit. Wir werden morgen keinen Podcast haben.
Doch.
Doch.
Morgen ja, übermorgen nein. Übermorgen habe ich Kindergeburtstag, morgen nicht.
Im Übermorgen hast du Kindergeburtstag oder morgen?
Ja. Übermorgen. Übermorgen. Also morgen bin ich dabei und dann von Donnerstag bis Sonntag.
Morgen machen wir ja Kindergeburtstag wieder im Podcast. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram, Blue Sky on Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr das auch finanziell unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Ich muss mal ganz kurz...
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf... meinsportpodcast.de